Ja, dann herzlich willkommen in der Amadeo-Antonio-Stiftung. Ich begrüße Sie und euch recht herzlich zur Buchbesprechung, zur Lesung mit Klaus Tebelein. Wir sind sehr, sehr froh, sehr, sehr gespannt, dass wir Sie gewinnen konnten heute Abend für die Veranstaltung. Und herzlich begrüßen möchte ich auch Professor Dr. Esther Lehnert, die heute Abend moderieren wird. Annetta Kahn und ich haben gerade noch mal uns erinnert, seit vielen Jahren haben wir darüber gesprochen, dass wir Sie mal zu einer Lesung gerne einladen würden, weil das immer auch Thema war. Männerfantasien und jetzt eben seit einer Weile auch das Lachen der Täter. Und als wir 2005 gemeinsam mit Esther Lehnert die Fachstelle Gender und Rechtsextremismus gestartet haben zu entwickeln, war das nämlich Männerfantasien ein ganz wichtiges Buch, weil es wenig gab aus Genderperspektive und zu gucken, was kann man eigentlich pädagogisch machen, um zu verhindern, dass junge Menschen vom Hintergrund von Männlichkeiten auch junge Männer in rechtsextreme Szenen einsteigen. Und aktuell macht die Fachstelle auch das Monitoring des Prozesses gegen Beate Schäfer aus Genderperspektive. Und wir veröffentlichen auch gerade eine Broschüre zu den aktuellen rechtspopulistischen Widerbewegungen. Da ist gerade auch das neue Buch, die Analysen, sehr, sehr hilfreich. Insofern sind wir sehr gespannt auf die Diskussion heute Abend und freuen uns. Die Einladung ist tatsächlich von einem Arbeitskreis, den wir in der Amadeo-Antonio-Stiftung seit einigen Jahren haben. Arbeitskreis Geschlechter reflektieren Rechtsextremismusprävention. Das war eine Idee aus dem Arbeitskreis. Ich bin froh, dass mehrere Kolleginnen und Kollegen auch heute hier sind. Es ist ein sehr produktiver Zusammenhang, wo wir genau diskutieren, was kann man eigentlich pädagogisch gegen Rechtsextremismus tun, präventiv. Das wird sicherlich heute Abend auch Thema sein. Insofern herzlich willkommen nochmal in der Stiftung. Ich freue mich auf die Veranstaltung.
Ja, und auch von meiner Seite aus einen wunderschönen guten Abend und schön, dass es so wahnsinnig voll ist. Ich bin ja netterweise auch schon vorgestellt worden, deswegen brauche ich das jetzt nicht weiter zu machen. Ich werde mich auch ganz kurz fassen, damit wir genug Zeit haben für den Vortrag von Jörn Tebelein. Ich werde jetzt ganz kurz unseren Referenten vorstellen und die Betonung liegt auf ganz kurz, weil es gäbe natürlich viel, viel mehr zu sagen. Und dann, wenn ich den Referenten vorgestellt habe, möchte ich noch auch ganz kurz ein paar Worte dazu sagen, wie ich zu diesem Thema gekommen bin und weshalb es für mich eine besondere Auszeichnung ist, heute Abend hier moderieren zu dürfen. Also, wir beginnen mal ganz kurz, wie gesagt, mit der Vorstellung von Klaus Tebelein. Klaus Tebelein ist Literaturwissenschaftler, Kulturtheoretiker, Schriftsteller und 1976 ist er promoviert worden in Freiburg mit der Dissertationsschrift Freikorps. Jetzt muss ich doch meine Lesebrille aufsetzen. Das sozusagen das Alter zahlt seinen Tribut und ich dachte, ich könnte sozusagen das umgehen. Nein, aber es geht besser. Freikorps-Literatur vom deutschen Nachkrieg 1918 bis 1923 und er war dann in Folge neben unterschiedlichen anderen beruflichen Tätigkeiten Dozent an der Deutschen Film- und Fernsehakademie in Berlin und unter anderem auch von 1998 bis 2008 Professor für Kunst und Theorie der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe. Neben einem sehr umfangreichen Werk habe ich mir erlaubt, jetzt nur auf einige Werke auch nicht näher einzugehen, sondern sie zu nennen. Hier ist in erster Linie sind die Männerfantasien zu nennen. Das ist ein zweibändiges Werk, das dann 1977 und 1978 veröffentlicht worden ist und das auf der Dissertation von Klaus Tebelein gefußt hat. Und ich denke mal, das ist das Buch gewesen, mit dem Sie dann sehr schlagartig sehr bekannt geworden sind. Und zwar sowohl in linken Kreisen als aber auch weiter darüber hinaus. Im Weiteren möchte ich auf das Buch Der Könige verweisen, das insgesamt vierbändig angelegt ist und das dann darüber hinaus auf das Buch Der Königstöchter, das Sie 2013 vorgelegt haben und last but not least das Buch, weshalb wir uns heute Abend hier auch zusammengefunden haben, Das Lachen der Täter. neben den unterschiedlichen Tätigkeiten und den unterschiedlichen beruflichen Anstellungen sind auch drei Preise zu nennen, die Ihnen bisher im Laufe des, Ihrer Karriere ausgesprochen worden sind. Das eine ist der Johann-Heinrich-Merck-Preis von 2003. In 2014 hat Ihnen die Stadt Freiburg den Reinhold-Schneider-Preis verliehen und im letzten Jahr, in 2016, den Schiller-Preis der Stadt Mannheim. Das sind also einige ganz kurze Schlaglichter auf das Schaffen. Darüber hinaus fand ich es nochmal interessant in der Auseinandersetzung, in der Vorbereitung des heutigen Abends. Also einerseits, dann liest man sich ja sozusagen durchs Internet und auch bei Wikipedia, aber auch durch unterschiedliche Rezensionen den Hinweis darauf, dass Sie Ihr Studium durch ganz unterschiedliche Jobs selbst finanziert haben. Und das fand ich auch nochmal einen wichtigen Hinweis, also dass Sie so auch neben dem, dass Sie studiert haben und eine akademische Ausbildung haben und promoviert und so weiter und so fort und akademische Ehren, aber sich das im Prinzip durch Ihre eigene Arbeit auch selbst finanziert haben. Also ein Hinweis darauf, dass es was für eine Familie Sie sind, dass es nicht unbedingt einen großbürgerlichen Hintergrund von vornherein gegeben hat, fand ich nochmal einen wichtigen Hinweis. Und dann auch die Promotion summa cum laude, aber dann auch, das wird in Rezensionen immer wieder vermerkt, dass der damalige Rektor der Freiburger Universität es abgelehnt hat, Ihnen einen Lehrauftrag für ein Proseminar zu erteilen mit der Begründung der ungezügelten Intelligenz. Und, also das war nicht einfach mal sozusagen und auch die Frage, wovor hat eigentlich...
Chef des Germanistischen Instituts.
Okay, das ist dann wiederum das Netz. Da muss ich mich entschuldigen, aber ich fand es trotzdem nochmal einen ganz interessanten Hinweis, dass es alleine nicht ausreichend ist, eine Dissertation mit Auszeichnungen vorzulegen, sondern dass es scheinbar auch noch anderer Qualitäten in Anführungszeichen bedarf, um in dem akademischen System dann auch die nötige Anerkennung zu finden. Da haben Sie ja später nachgeholt, aber erstmal sieht man auch, dass es sozusagen kein ganz gerader Weg gewesen ist. Jetzt nochmal die Hinführung zum Thema, warum sitze ich heute Abend hier, also das werde ich nicht erzählen, das wird auch zu lange dauern, aber die Frage, warum ich denke, dass es absolut toll ist, dass Sie heute Abend hier sind, und das hat auch ganz viel mit den Männerfantasien zu tun. Das ist ein Buch, das ist 10 Jahre nachdem das Buch veröffentlicht worden ist, das war die Zeit, als ich ungefähr Abitur gemacht habe, Mitte der 80er Jahre, habe ich Ihr Buch gelesen und war nachhaltig beeindruckt und war nachhaltig überfordert. Also so, dass ich wirklich auch das kaum, dass ich ganz viel von dem, was Sie dort erzählt haben, entwickelt haben, die Ansätze, die Sie dort hatten, die absolut undogmatische Art und Weise, mit Wissenschaft umzugehen, dass ich das unheimlich beeindruckend fand, aber dass ich sozusagen diese ganzen Stränge gar nicht so richtig zuordnen konnte, das ist mir dann auch erst später klar geworden. Und aber das Interessante daran für mich war zum einen, dass ich das erste Mal in meinem bisherigen Leben so war, dass Faschismus, Auseinandersetzung mit Faschismus und Männertheorie zusammengedacht worden ist, und das war für mich was vollkommen Neues. Dann war für mich auch damals neu, also Sie müssen also sozusagen, wir müssen mir zurückhalten, dass ich auch noch relativ jung war, so dass überhaupt darüber geschrieben worden ist, dass es nicht nur um die verführte Generation ging, sondern dass es auch darum ging, dass die Menschen, die damaligen Killer, also die Freikorpsleute, auch was davon hatten, dass es auch Lust bereitet hat. Das fand ich total zentral. Und dann darüber hinaus auch, dass Sie den Körper so in den Mittelpunkt gestellt haben. Es war so für mich das erste Mal, dass Faschismus und Leiblichkeit zusammengedacht worden ist. Und wie wichtig das Buch für mich gewesen ist, habe ich dann nochmal nachhaltig bemerkt, als ich selbst dann 20 Jahre später angefangen habe, mich mit dem Thema Männlichkeit und Rechtsextremismus auf einer wissenschaftlichen Ebene auseinanderzusetzen. Und das Interessante war da, dass dann ganz viel von dem, was ich damals 20 Jahre vorher gelesen hatte, einfach da war als Leitmotiv, und dass ich dann daran wieder anknüpfen konnte und das dann ja auch mit in die Fachstelle reingetragen habe und wir darüber auch im Diskurs miteinander gekommen sind. Zudem, weshalb ich glaube, dass das Thema so eine große Wichtigkeit hat, neben meinem persönlichen Bezug, ist es so, dass die aktuelle Situation eine Situation ist, die mich beunruhigt, und wahrscheinlich nicht nur mich, und ich feststelle, dass das, wo ich lange gehofft habe, dass eine bestimmte Art von Männlichkeitstypus überwunden worden ist, und zwar die Form des soldatischen Mannes, gerade eine sehr große Renaissance feiert. Und ich möchte hier unter anderem nur auf Björn Höcke hinweisen, aber er ist nur einer von vielen, der der Idee eigentlich des fragmentierten Körpers, also das, was Sie so nachdrücklich beschrieben haben, auf eine sehr affirmative Art und Weise wieder als ein Rollenmodell für junge Männer und für Männer allgemein präsentiert. Und das ist eine Tatsache, die außerordentlich beunruhigend ist. Zusammengedacht mit Ihrer Warnung, die ich in dem Buch sowohl in den Männerfantasien als auch im Lachen der Täter ganz stark herausgearbeitet finde, es handelt sich um ganz normale Männer in ganz normalen Institutionen, und das vor dem Hintergrund der Renaissance, die gerade der Typus soldatischer Mann wieder feiert, sollte uns nachhaltig beunruhigen. So viel und hoffentlich kurz genug und nicht zu lang von meiner Seite, und ich freue mich jetzt sehr auf Ihren Vortrag. Herzlichen Dank.
Eingeschaltet?
Ja. Ja, erstmal vielen natürlich Dank für die Einladung, Einführung und so. Ja, und da bricht man dann gleich ein bisschen zusammen. Und da so viel Gewicht, was eigentlich schon geschrieben wird, aber gut, dass Sie gleich Körper gesagt haben, fragmentierter Körper, darum geht es nach wie vor. Und nicht nur in meiner Fantasie, sondern auch am Schluss von diesem Band. Und ich werde auch darauf gleich wieder kommen. Diese paar Bilder am Anfang, ne, das ist dieser, das haben vielleicht nicht mehr alle so vor Augen, dieser Herr Anders Behring Breivik, ne, der seine 67 oder 69 Toten auf Utøya anrichtet. So stellt er sich selber dar. Ne? Das sind Aufnahmen von ihm, wie er sich ins Netz gestellt hat. Und vielleicht klicken wir mal durch so die nächsten paar Bilder. Mit Gewehr, Blick auf uns, da steht auf dem Arm, da steht, was man nicht lesen kann, steht irgendwas von norwegischer, antimarxistischer Armee, ne, deren Hauptmann er sich darstellt. Aber klar, ne, die Waffe auf uns gerichtet. Ne, gerade weiter. Ja, nochmal das Gleiche, bisschen schärfer. So erschien er, das ist glaube ich aus der Bild-Zeitung. Da noch Tanz gewesen sein. Vielleicht das nächste noch. Und das ist schon zu weit. Das ist NSU. Und wie sie feiern, neun Türken erschossen. Das reicht eigentlich. Ich wollte das zeigen, dass man kann in den Bildern sehen, was da die Uniform und die Orden, die er da trägt, hat er alle selbst erfunden. Ne? Das sind Orden, die man kann sie aber auch bestellen bei Versand, jedenfalls konnte man das. Wenn man so und so viele antimarxistische Taten begangen hatte, mit gewissem Erfolg oder gegen den norwegischen Kulturmarxismus, wie er das genannt hat, den feministischen, dann kriegte man, dafür kriegt man den und den Orden. Ne, ihm fehlen zwei, schreibt er in seinem Internetmanifest. Das ist der höchste, den bekommt man für Ermordung eines Staatschefs oder Armeekommanders. Das hat er noch nicht geschafft. Das hatte er ja aber vorher. Ne, sein Attentat im norwegischen Regierungsviertel sollte ja die Regierungsmitglieder treffen. Das hat aber nicht ganz geklappt. Das andere schon. Gut, auf den Körper kommen wir zurück. Weil wir auch reden wollen und diskutieren, mache ich das nicht so lange. Wir haben gesagt, ungefähr eine halbe Stunde. Ich lese mal vom Anfang ein bisschen und fasse dann vom Schluss ein bisschen was zusammen. Und auf die anderen Sachen können wir in der Diskussion kommen. Ich habe dieses Buch aufgeteilt immer in zwei Kapitelsorten. Die eine Kapitelsorte heißt Lachen und die andere ist Theorie. Lachen 1, Theorie 1, Lachen 2, Theorie 2, und das geht so durch bis 15 oder so. Lachen 1 geht so los. Und da sind immer Orte dabei. Utøya, Norwegen 2011. Anders Behring Breivik aus Oslo schlägt zu am 22. Juli 2011 auf der kleinen norwegischen Insel Utøya. Dort, wo die AUF, Jugendorganisation der Arbeiterpartei Norwegens, ihr jährliches Sommercamp abhält, erschießt er binnen einer Stunde 69 Menschen, meist jugendliche Sozialdemokraten. Den Polizisten, denen er sich dann ergibt, stellt er sich vor als, Zitat, Kommandant der antikommunistischen Widerstandsbewegung Norwegens. Emma Martinovic, 18, eine der Überlebenden, die dem Töter durch einen Sprung ins Wasser entkam, erzählt, wie das Gelächter des Killers sie begleitete beim panischen Fortschwimmen von der Insel. Behind us we could still hear the shooting, the screams, the laughter of the bastard as he shot and his shout to us, you won't get away. So notiert es der Reporter des englischen Guardian, der als erster die dem Tod entkommene Emma Martinovic befragt hat. Im Prozess gegen Breivik gibt es mehrere solcher Aussagen. Zitat, von dem schmalen Felsvorsprung hinter dem Tonje Brenner kauerte, konnte sie hören, wie der Schütze jubelte, sobald er jemanden getroffen hatte. Juhu, schrie er wie ein Fußballfan, wenn ein Tor fiel. Breivik war, um ungehindert auf die Insel zu kommen, er musste dazu eine Fähre nehmen, in der Gestalt des Guten erschienen, in einer Polizeiuniform, die Vertrauen heischte. Ich habe keine Sekunde daran gezweifelt, dass er ein Polizist war, sagt Simon Brandon Mortensen, der Dienst hatte am Fähranleger. Er war freundlich, sagte er, sei der Anders und komme aus Oslo. Er müsse die Sicherheit auf der Insel überprüfen. Ich habe nicht einmal seine Autonummer aufgeschrieben. Der falsche Polizist macht Gebrauch von seiner Maske. Sie hörten einen Mann mit freundlicher Stimme rufen, hier ist die Polizei, ist da jemand? Ich will euch doch nur helfen. Dann hörte Khalid ein Mädchen rufen, sind Sie sicher, dass Sie von der Polizei sind? In dem Moment entdeckte Khalid die große Pistole in Breiviks Hand, sah, wie dieser den Arm hob und dem Mädchen in den Oberkörper schoss. Einfach so, sagt Khalid. Sie ist umgefallen und ins Gras gestürzt. Und als sie da lag, ist er zu ihr gegangen und hat ihr noch einmal in den Kopf geschossen. Danach hat er zu uns aufgesehen und gelächelt, als wollte er uns sagen, und jetzt seid ihr dran. Der Killer lächelt, lacht und tobt sich aus. 14-jährigen sozialdemokratischen Mädchen aus einem halben Meter Entfernung in den Kopf zu schießen, die so zutraulich sind, ihn für ihren Freund und Helfer zu halten, ist ein hohes Vergnügen und ein großer Sieg im Kampf gegen den norwegischen Kulturmarxismus, den der Tempelritter Anders Behring Breivik auf sein Panier, das heißt sein Internetmanifest, 1500 Seiten, geschrieben hat. Sprung Indonesien 2013. Zeitungsüberschrift Killer im Anzug, Menschenjagd. Aus der Rezension des Films The Act of Killing von Joscha Oppenheimer. Die Rezensentin schreibt, man stelle sich vor, eine Gruppe ehemaliger SS-Schergen inszeniert sich vor einer Kamera und spielt nach, wie sie Juden umgebracht haben. Sie singen und tanzen dabei, tragen bizarre Outfits in knalligen Farben und brüsten sich mit ihren Gewalttaten. Amtierende Bürgermeister und Medienmogulen sitzen in Luxusvillen mit den Mördern auf dem Sofa und klopfen ihnen auf die Schulter, ebenfalls vor laufender Kamera. Gibt's nicht, ist aber nicht ausgedacht. Joscha Oppenheimers The Act of Killing, vorgestellt zuerst 2014 auf der Berlinale, hat nicht den Holocaust zum Thema, sondern die Kommunistenverfolgung in Indonesien Mitte der 60er Jahre. 7 Jahre lang hat Oppenheimer der Sprache der Barbarei zugehört. Der 38-jährige Amerikaner, ist Zitat aus der Rezension weiter, der 38-jährige Amerikaner lässt Massenmörder nicht nur vor der Kamera zu Wort kommen, sondern sie das Schauspiel des Tötens visualisieren. Hauptdarsteller, die Mörder selbst. Sie drehen einen Film über Verbrechen, auf die sie stolz sind. Oppenheimer filmt sie dabei. Protagonist Anwar Kongo und seine Freunde sind Kriminelle in der Großstadt Medan in Nord-Sumatra. Sie sind Mitglieder der paramilitärischen, ultranationalistischen Tamuna Panchasila und verdienen, wenn sie nicht gerade Schutzgelder erpressen, ihr Geld als Ticketabreißer in einem Kino. Auf dessen Dachterrasse, Zitat aus der Rezension weiter, auf dessen Dachterrasse sieht man Anwar in einer der ersten Szenen von The Act of Killing tanzen. Cha, 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 da, da, da. Der schlanke Mann in weißer Hose und grün-weiß geblümtem Hemd singt und tänzelt vor und zurück. Gerade hat er erklärt, wie sie damals die Kommunisten alle gemacht haben. Wie es auf der Terrasse anfangs so viel Blut gab, dass es zu sehr stank. Wie er deshalb auf die Idee kam, seine Opfer mit einer Drahtschlinge zu erwürgen. Er hatte das in amerikanischen Gangsterfilmen gesehen. Wie er die Bilder im Kopf vertreibt mit ein bisschen Musik, ein bisschen Alkohol, ein bisschen Marihuana. Da, 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 Er lacht und tanzt. Große, große Zeit. Damals. Den Killern war offenbar wohl dabei, ihre Morde auf Dachterrassen lachend und tanzend nachzuspielen vor laufender Kamera, nämlich solange die Straffreiheit garantiert ist. Die sind nie belangt und verfolgt worden wegen dieser Ermordung im späteren Staat Indonesien, sondern eher gefeiert als Helden. Die Welt in dem Fall soll das sehen. Solange man sich als Teil einer Macht zeigen kann, über der keine andere ist auf Erden. Straffreiheit in der erlaubten Übertretung ins göttlich-kriminelle, habe ich das genannt, in einem Text 1994. Irak 2014. Überschrift: Sag dein Bruder, was wir mit dir machen. Sehr viele Texte, die ich hier zitiere, sind aus Zeitungen, weil es schlicht nichts anderes gab oder gibt. Bei den Falkenläufen, über die ich jahrelang gearbeitet habe, habe ich die Biografien ihrer eigenen Aufzeichnungen. Die haben wir von den IS-Killern ja so gut wie überhaupt nicht, geschweige von den Selbstmordattentätern. Ohne Journalisten, die sich in diesen Gebieten aufgehalten haben, oft in der Nähe, etliche sind auch umgekommen, hätte ich das nicht schreiben können. Also dieser Satz, alles was wir wissen, wissen wir von Journalisten, habe ich in diesem Fall mal nicht ironisch verwendet. Oder nicht nur. Also Irak 2014, sagt dein Bruder, was wir mit dir machen. Der Zeitungsartikel geht so. Nur 7 der 19 Familienangehörigen Alis, dessen vollen Namen wir zum Schutz seiner Familie nicht nennen sollen, haben die Flucht geschafft. Sie leben heute in einem Lager für Vertriebene in der Nähe der kurdischen Provinzhauptstadt Duhok. Von dort ruft er seine Schwester an. Ein Mann nimmt ab, beschimpft Ali, lacht und höhnt. Sag deinem Bruder, was wir mit dir machen. Sag ihm, welchen Spaß wir mit dir haben. Die 20-Jährige muss nichts sagen. Jeder im Irak versteht, was die Andeutungen bedeuten. Der Unbekannte vergewaltigt das Mädchen. Der IS brüstet sich mit Massakern und es sind nicht etwa ihre Gegner, sondern die Extremisten selbst, die Bilder von Massakern an irakischen und syrischen Soldaten verbreiten. Die Opfer sehen sie dabei ganz unten auf einer Skala der Bedeutung von Menschenleben eher schon als nicht mehr menschlich. So, Zitat, stehen die Jesiden ganz unten und die jesidischen Frauen gelten als legitime Beute im Kampf gegen die Ungläubigen. Den jesidischen Frauen bleibt danach nur Bekehrung. In diesem Fall stellen die Islamisten ihnen die Ehe mit einem Gläubigen in Aussicht oder Sklavendienst. Zitat, alle 2-3 Tage kommen bei uns 1 oder 2 Mädchen an, die Opfer von Massenvergewaltigungen wurden, sagt der jesidische Vertreter Obmann. Andere Frauen und Mädchen werden verkauft. Die Vergewaltigungen erscheinen dabei weniger als sexuelle Akte, sondern vielmehr als gezielte Gewaltakte. Der Artikel weiter. Vielmehr ist die sexuelle Gewalt für sie eine Kriegswaffe, um unter den Jesiden Terror zu verbreiten. Wichtig sei auch, was dies für eine mögliche Rückkehr der Frauen und Mädchen zu ihren Familien bedeutet, denn die Jesiden haben zwar eine eigene Religion und eigene Kultur, aber in puncto Frauenrechte sind sie so konservativ wie ihre muslimischen Nachbarn, ob Kurden oder Araber. Auch sie ermorden Frauen, die außerehelichen Sex haben. Ob sie dazu vergewaltigt wurden, spielt auch für die Jesiden keine Rolle. Schon jetzt gibt es Fälle von ungewollten Schwangerschaften und Familien, die sich weigern, ihre Schwestern oder Töchter wieder aufzunehmen. Es gibt allerdings auch andere jesidische Familien, wie mir Menschen erzählt haben, die sich da besser auskennen, die die vergewaltigten Töchter nicht verstoßen. Aber beides eben. Das sind mal drei kleine Fälle, größere. Kommt ja nicht auf kleiner oder größer an, sondern auf, das, auf den Genuss am Töten und an den Vergewaltigungen. Theorie 1, Oslo 2012. Tempelritter und Hochverrat. Anders Behring Breivik stellt sich der Welt nicht vor als Individuum. Er definiert sich als Mitglied, als Teil einer übergeordneten internationalen Bruderschaft der Knight Templars, einer Tempelritterorganisation, in deren Namen er sein Massaker an jungen norwegischen Sozialdemokraten verübt hat. Wie diese Knight Templars sind, können wir nachher darüber sprechen. Das überspringe ich jetzt. Aber die hohe Bedeutung dieser Mitgliedschaft begreift man vielleicht am besten aus einer Bemerkung, die Breivik in seinem Manifest über seine Stiefmutter Tove Øvermoen macht. Tove war angestellt bei der UDI, einer norwegischen Regierungsbehörde, in deren Zuständigkeit die Versorgung von Immigranten, meist Muslimen, mit regulären Papieren fällt. Als, Zitat, gemäßigte Kulturmarxistin und Feministin, wie Breivik seine Stiefmutter definiert, weist er sie der Verräterkategorie B zu. Sie ist eine bedeutende Frau in der Welt jener, Zitat, multikulturell, kulturmarxistisch und feministisch verseuchten Jungpolitiker, unter denen er gerade aufgeräumt hat. Ironischerweise, schreibt Breivik in seinem Internetmanifest, steht die UDI als bedeutende Institution der norwegischen Multikulti-Politik ziemlich weit oben auf der Liste möglicher Anschlagsziele der KT, wie Breivik die Organisation der Knight Templars oft abkürzt, also mit Knight nicht wie Nacht, sondern mit K, Ritter, ne? Die KT. Zitat, obwohl ich Tove wirklich ganz gerne mag, würde ich den KT nichts vorwerfen, wenn sie bei einem Angriff gegen die UDI hingerichtet worden wäre. Als primäres Werkzeug der Verräterkategorie B in Diensten des norwegischen Multikulti-Regimes und damit als Hochverräterin hätte sie damit zu rechnen gehabt. Ein Tempelritter-Exekutor mit höherem Berechtigungsausweis kennt keine mildernden Umstände, etwa bei Familienmitgliedern, also auch keine prinzipielle Schonung einer persönlich geschätzten Stiefmutter. Hochverrat, High Treason, das Manifest ist auf Englisch natürlich geschrieben, High Treason ist Breiviks Wort. Hochverrat kann man per Definition nur begehen als Staatsbürger eines Staats, gegen dessen höchste Sicherheitsbestimmungen oder Geheimhaltungsgesetze man verstößt. Als jemand also, der Aktionen startet, die dieser Staat als Existenzbedrohung auffasst und sich daher zur Verhängung der Höchststrafe, Todesstrafe, berechtigt sieht. Indem Breivik hier mit der Hochverräterkategorie operiert, setzt er sich selber und seine KTs als diesen Staat. Ein Privatstaat, der über dem tatsächlichen norwegischen Staat und seiner gewählten Regierung platziert ist und damit seine eigene Rechtsprechung hat. Das gleiche tun, wie wir aus aktuelleren Fällen wissen, auch jene Dschihadisten, die in genau gleicher Begründungsart, nämlich im Namen eines Kalifats, das sie islamischer Staat nennen, beliebige Gefangene ohne jede Art von Verhandlung willkürlich hinrichten und das Köpfen ihrer Opfer durch Halsabschneiden im Netz, bevorzugt auf YouTube, der Weltöffentlichkeit stolz vorführen. Es ist das Generalabzeichen aller Täter und derartige Organisationen, dass sie kein Recht oder Gesetz außerhalb ihrer eigenen Rechtsetzung anerkennen. Ob sie diese nun auf ein Buch wie den Koran gründen oder auf das höhere Recht einer europäisch-christlichen Rasse, die in Notwehr berechtigt ist, ihre Landes- bzw. Staatsfeinde zu töten. Ohne Gerichte, ohne Beschlüsse, töten aus der Übergesetzlichkeit der eigenen Organisation. Dies Tötungsrecht kann jedes Mitglied für sich in Anspruch nehmen. Wenn psychoanalytisch oder psychiatrisch argumentierende Kommentatoren aus der Lektüre von Breiviks Internetmanifest und im Versuch, seine Taten zu verstehen, mit Ferndiagnosen wie Schizophrenie, Borderliner, Narziss und so weiter in die Zeitungsspalten drängen, dann hätten sie, wäre dieser Typ bei Ihnen in einem Behandlungszimmer, in etlichen Punkten vermutlich recht. Er liegt aber nicht auf einer Couch. Er ist auch sonst in keinem Behandlungszimmer anwesend, und zwar prinzipiell nicht. Man versteht von diesem Typ wenig oder gar nichts, wenn man ihn mit dem Typus Patient verwechselt. Er ist kein Patient. So wenig wie Himmler oder Hitler oder ein anderer dieser Mörder höheren Rechts. Wir haben es zu tun mit Weltrettern. Leuten, die angetreten sind, uns zu heilen. Und zwar mit technisch hochwertigsten Killergeräten. Er ist kein Patient, er ist der Arzt. Wir sind in seinen Augen Kranke. Leute, die der Heilung bedürfen, seiner Therapie. Ich habe Breivik in einer ersten Bestandsaufnahme seiner Kontur einen frei flottierenden SS-Mann genannt. Why? Ein paar grundlegende Überlegungen zur Struktur der Organisationen solcher Täter machen das vielleicht klar. Was war denn die deutsche Nazi-SS? Und was sind heutige gleichgelagerte Organisationen? Organisationen, die mit Berufung auf das Recht höherer Rasse oder höherer moralischer Reinheit oder des höheren Rechts des männlichen über den weiblichen Körper oder einer höheren Religion überall auf der Welt uns mit ihren supergerechten Handlungen überfallen. Was war die SS, die auf einem oder mehreren der vorgenannten Komplexe das Recht zur Tötung bzw. sogar Ausrottung anderer gleich niederer Lebensformen ableitete, anderes als Breiviks Knight Templars, die das höhere Recht des Tötens niederer Multikultis für sich in Anspruch nehmen? Der Unterschied liegt allein darin, dass die KTs nicht oder noch nicht die Staatsmacht selber sind, als deren Teil die SS in Nazi-Deutschland dann operieren konnte. Bevor sie offizieller Teil der Staatsmacht werden, sind Himmlers SSler nichts anderes als ein Tempelritterorden. Dieser ist im System Breivik die übergeordnete Organisation, der Ganzheitsüberkörper, dem er sich einfügt und der ihn ermächtigt, auch wenn er nur als Einzelner handelt oder zu handeln scheint. Ohne diesen Ganzheitsüberkörper wäre er ein Nichts, das heißt ein Normalbürger, der sich zu verantworten hätte vor der bürgerlichen Gerichtsbarkeit seines Landes. Eben diese ist durch die Konstruktion der Knight Templars Organisation gleich seiner SS ausgeschaltet. So, das ein Stückchen aus Theorie 1. Lachen 1, 2, 3. Ich sage jetzt nur ein paar Stichworten, um den Bogen oder den Materialhintergrund, den ich da entwickle, also welche Sorten lachender Täter da auftauchen. Das sind außer den schon erwähnten die Kindersoldaten und andere Kinder in Rwanda, Tötung der Tutsi durch die Hutu-Leute. Vielleicht kennen manche das Stück von Milo Rau, Hate Radio, wo er dieses Radio vorführt, das die Tötungsaktion sozusagen koordiniert hat und mit einer Vierer-Besetzungsgruppe, die dort Weltmusik spielten, lachten, auch sozusagen tanzten.
Also auch ein Clown.
Clown mit Marihuana und so weiter. Und die Leute dirigierten, wo sich gerade wieder Kakerlaken befinden, wo sie hingehen sollten, die killen. Und das passiert auch. Abu Ghraib und die amerikanischen Wächter, die British Soldiers im Irak, das haben die meisten noch im Sinn. Guantanamo auch. Karadzic und Mladic in Den Haag vor Gericht, die Leute im Zuschauerraum hören über ihre Aussagen entsetzt sind. Diese Geste wird das quittieren. Ostkongo, Zentralafrika, der Mord als Feier. Und Pakistan, Taliban, die Schulkinder töten, wenn ihre Eltern in der Armee dienen, weil die Armee die Taliban verfolgt. Die IS, und, ein islamischer Staat, die Leute, die jetzt köpfen oder mit den Köpfen Fußball spielen. Und zurück in die USA, längere Zeit, das Lynchen Ende des 19. Jahrhunderts wurde fotografiert und auf Postkarten ausgestellt. Mit den lachenden Leuten drumherum, die deutsche Wehrmacht in englischer Kriegsgefangenschaft, abgehörte Soldaten, wie sie untereinander feiern, wie sie die Juden in die Grube geschossen haben und die Frauen am Rand der Grube vergewaltigt und dann in die Grube gestoßen haben. Und in Guatemala, Rigoberta Menchú, die beschreibt, wie die Death Squads, das Wort benutzt sie direkt, Fiesta feiern, während sie Leute aus ihrem Dorf mit Benzin übergießen und verbrennen. Wir haben Abu Ghraib im Siegerland gehabt vor ein paar Jahren, die Videos und die Fotos von Wächtern im Flüchtlingsheim, die wie Abu Ghraib mit den Füßen im Nacken von Flüchtlingen sich fotografieren lassen und die Sachen rumgeschickt haben, immer ausgestellt, rumgeschickt, dadurch fliegt das dann auf. Das Video NSU-Camp hat einige mit Paulchen Patton, wo sie mit Wilhelm Busch in Fersen, artigen Versen ihre Morde feiern, als die Landeskriminalämter immer noch die Mörder zwischen den Türken oder Griechen selber suchen. Das ist noch besonders Folge uns erweckt, die Jagd aus lebendem Objekt oder so. Mit der neue Mord, das war doch eine Bild, das in der Mitte, da wird der neunte Mord gefeiert. Der neunte Türke ist tot, aber blieb es dann oder wurde es zehn. Also das Spektrum ist sehr breit. So, neun sind nicht genug, heißt es da. Und Zecken, Verrecken der Zecken, das U-Wort für die getöteten Türken. Die Zuschauer hier in der näheren Umgebung, die bei verklatschten und lachen bei Anzünden von Flüchtlingsunterkünften. Dann, glaube ich, ein ganz ziemlich wichtiger Punkt, das sogenannte Happy Slapping. Was bekannt geworden ist, daher die amerikanische Formulierung von amerikanischen Schulhöfen. Aber auch in Deutschland, 2006 gab es eine Untersuchung von Psychoanalytikern an 1200 Schülern auf deutschen Schulhöfen, die gefragt wurden, wie oft sie diese Situation mit dem konfrontiert waren, dass Schüler sich jemanden rausgreifen auf dem Schulhof oder außerhalb und den verprügeln. Und eines Kind mit Handy, damals noch Handy, inzwischen dürften andere Sorte Phone am Spiel sein, sich das dann gemeinsam angucken und das feiern mit Lachen wie jemand. Und das war 2006, sagten schon 30% der Schüler, dass sie sowas gesehen haben. Die 50, dass sie sowas gesehen haben und knapp 30%, dass sie daran beteiligt waren. Die Zahl dürfte inzwischen gestiegen sein. So, wen haben wir? Gut, das reicht, glaube ich, als nicht. Also, worauf ich dann auch im Schlusskapitel raus will, dass zu der Frage wäre, was bedeutet dieses Lachen da? Was ist das? Was ist dieser körperliche Ausdruck im Tötungsakt oder im direkten Begehen dieser Taten? Das hat mit dem, was Sie angesprochen haben, dem sogenannten fragmentierten Körper zu tun. Und will ich kurz erläutern, was das ist. Also am Ende von Männerfantasien, und das nehme ich hier wieder auf, bin ich darauf gestoßen, nachdem ich jahrelang mit diesen Texten, mit den Selbstbeschreibungen und den Feierbeschreibungen eben auch der Falco-Leute, die die Lustvorgänge beschreiben, wie sie Ruharbeiter killen in der Märzrevolution 1920, den Aufstand niederschlagen und in anderen deutschen Städten auch. Jahrelang versucht mit Freudschen und ähnlichen Kategorien heranzugehen, das spitzt sich dazu auf anal-sadistische Charaktere und sowas, und das hat mich in keiner Weise überzeugt. Das kommt bei Freud auch im Grunde nicht vor, bei ein paar Analytikern danach ein bisschen. Die ersten, die meiner Meinung nach eine Art Psychoanalyse entwickelt haben, die da reingekommen sind, das sind einige Frauen in den 30er Jahren. Das sind die Frauen, die die Kinderpsychoanalyse entwickelt haben, nämlich den Umgang mit dem menschlichen Körper in den ersten zwei, drei Lebensjahren, der bei Freud faktisch nicht vorkommt. Der Mensch bei Freud beginnt mit der Oedipus-Situation, Trennung von den Eltern, mit bestimmten Übertragungen oder Ablegen von bestimmten Übertragungen. Was im ersten Lebensjahr, das heißt bei Margit Mahler dann die symbiotische Phase, passiert, ist dann noch nicht da. Und sie hat gearbeitet, Melanie Klein und andere, auch Anna Freud gehört auch dazu, aber besonders Melanie Klein und Margit Mahler. Mit sie in New York, sie kommt aus Budapest, auch in Deutschland ausgebildet noch und dann von den Nazis geflüchtet nach Amerika. Dort wurde sie eigentlich erst bekannt. Mit sogenannten psychotischen Kindern, also schwer gestörten Kindern, die wegen Auffälligkeiten, also Aggressionen gegen andere und Selbstaggression, in die Behandlung kamen und zum Teil stationär da waren, mit denen sie also längere Zeit gearbeitet hat, wo ihr als Hauptdefekt, kann man sagen, der merkwürdige Umgang dieser Kinder mit der eigenen Außengrenze auffiel. Also dieses Gefühl, dass sie nicht wussten, wo der eigene Körper aufhört und die Außenwelt anfängt. Und mit ungeheuer labilen äußeren Außengrenzen, wenn irgendwas auf dem Analysetisch oder so nicht so stand wie beim letzten Mal, dann das reichte schon, dass sie ausflippten oder alles vom Tisch fielen oder den Kopf in die Wand schlugen oder ähnliche Aggressionen. Ich fasse das jetzt so wirklich kurz zusammen. Der analytische Punkt dahinter ist die fehlende Besetzung der Körperperipherie. Die kommt nur zustande, das ist der Hintergrund davon, wenn man von der Libido-Theorie ausgeht, wenn der Körper, der Geborene, nachdem er den Mutterleib verlassen hat, aber auch schon vorher, schon im Mutterleib, gibt es natürlich Mütter, die dann das Kind ablehnen oder nicht haben wollen. Oder in einer bestimmten Weise bekämpfen durch eigene Gefühle. Aber wenn das Kind mal draußen ist, muss eine Sorte Belebung stattfinden der Außenhaut. Durch Zuwendung, Zärtlichkeiten, Wärme, alles Mögliche dieser Art, damit, was die Psychoanalyse Besetzung nennt, also Besetzung der Außengrenze passiert, libidinöse Besetzung der eigenen Peripherie. Wenn die Erfahrungen überwiegend negativ sind, schlagen, in Kälte liegen lassen, schreien lassen, nicht füttern, man Hunger und so weiter, passiert es nicht. Die Libido zieht sich zurück ins Körperinnere und lässt die Außenperipherie weitgehend unbelebt. Das führt dazu, dass dieser Körper kein Bild einer eigenen Ganzheit entwickelt, kein Gefühl, Bild ist ein falsches Wort, kein Gefühl in einer eigenen Kompaktheit, Zusammengehörigkeit entwickelt, sondern dauernd in dieser Unsicherheit lebt, was außen passiert, ob ihn das überfordert, beziehungsweise mit einem undifferenzierten Innen. Also das, was die Freudsche Psychoanalyse ein Ich nennt, Ego, entsteht in diesen Körpern nicht. Kann nicht entstehen, weil die Voraussetzung dafür die Entwicklung eines Körperbildes ist, für das die Besetzung der Außenperipherie Voraussetzung ist. Um das kurz zusammenzufassen. Daher kommt dieser Begriff des Fragmentkörpers. Dieser Körper kann genaues Gefühl, gehört der Arm nun zu mir oder gehört er woanders hin oder was gehört einem anderen Körper zu mir. Der Mutterkörper wird in diesen negativ erfahrenen Symbiosen nicht verlassen. Dieses Kind hat äußerste Schwierigkeiten, rauszukommen und die Trennung zu erleben und sich dann als eigenes Individuum zu entwickeln. Gerade die symbiotisch bleiben, die sich nicht daraus entwickeln, leben in einem Körper, das Zentralgefühl ist Angst. Angst vor Auflösung, Angst vor Verschlingung durch den Mutterkörper oder Angst vor Verschlingung durch andere. Und das so einen Sprung zu machen, diese Sorte Körperlichkeit wird im wilhelminischen Deutschland zum Beispiel bekämpft mit militärischen Drillen und den Kadettenanstalten. Der Körper wird so zugerichtet von außen, dass er eine Sorte Panzerung entwickelt. Und diese ganzen Soldaten, die ich da behandelt habe, beschreiben das als zweite Geburt, als wirkliche Geburt. Dass sie endlich ein Gefühl bekommen, durch den eigenen muskulären Panzer, der ihnen angetrillt wird, einer gewissen Selbstständigkeit und Abgetrenntheit. Das ist auch das Geheimnis dessen, dass sie um die Macht im Staat dann kämpfen. Sie werden nicht psychotisch und müssen in die Psychiatrie, sondern dieses angedrillte Ich von außen, das muskuläre Ich, macht sie natürlich fähig, in der äußeren Realität auf der Ebene von Herrschaftsansprüchen zu agieren. Damit haben sie überhaupt kein Problem, im Gegenteil. Sie wandeln die ganze Welt um aus symbiotischen Bedrohungen in hierarchische, vertikale Vorstellungen. Für diesen Körper muss jeder andere eine genaue Position haben in der Gesellschaft, wo er steht, wo man gehorcht. Man kann ja nicht jeder der Führer sein, aber die ganze Durchorganisation der Gesellschaft, jeder muss genau wissen, was unter ihm steht, wer unter ihm steht, was man wo machen darf. Das ist dann die Leichtigkeit, wenn die ganze Ostbevölkerung später zu Insekten erklärt wird oder zu Ungeziefer, dass man die töten darf, dass man die ausrotten darf. Das ist immer auch im Hintergrund zu sehen, dass sie damit ihr eigenes, undifferenziertes, diffuses, inneres Gewimmel bekämpfen. Wenn sie außen das Insektische erledigen, haben sie innen Ruhe. Das heißt, dieser Körper zugespitzt kommt in Gefühls-, in Reaktionen und in Handlungsarten rein, wo eine Selbstberuhigung und eine lustvolle Erfahrung des eigenen Körpers nur durch Tötungsakte schließlich noch zu erreichen ist, indem man andere tötet oder eliminiert aus der Welt. So, und ich habe da drei Hauptwahrnehmungen. Ne, Mahler nennt die Margaret diese Wahrnehmung dieser Kinder, die sie beschreibt, halluzinatorisch. Sie sagt, das sind halluzinatorische Wahrnehmungskonglomerate, weil bei denen durcheinander geht, was kommt wirklich innen von mir, was kommt als äußere Bedrohung, welche Personen vermische ich gerade, das werden alle kennen. Ich nenne diesen Typ auch den nicht zu Ende Geborenen. Das sind wir alle erstmal, wenn wir geboren sind, Frage, wo wir hinkommen und wie wir da zum Geborenwerden kommen. Diese kommen eben auch auf bestimmte Weise. Wir kennen auch alle, dass wir Personen verwechseln, ne, oft unter Alkohol, wenn man mit den Leuten streitet, mit denen man eng zusammenlebt, dann haut man denen Dinge um die Ohren, von denen man am nächsten Tag weiß, das war absolut ungerecht. Man hat nämlich sich mit einem Elternteil auseinandergesetzt oder mit einem früheren Lehrer, Freund oder sonst was. Diese Personenvermischung macht man bis zu einem gewissen Grade ständig. Bei denen ist das ein Dauerzustand. Halluzinatorische Wahrnehmung, das ist diese merkwürdige Geschichte, wenn man ihre Tötungsbeschreibungen liest, dass sie das immer in irgendeiner Art Nebel passiert oder in einer Schwindel, einer Undeutlichkeit der Wahrnehmung im eigenen Kopf. Und die drei Hauptformen, die ich aus diesen Schriften isoliert habe, habe ich genannt leerer Platz, blutiger Brei und Blackout. Und leerer Platz ist die soldatische Situation, dass eine Gruppe von Arbeitern ihnen gegenüberstehen bei einem Streik oder sonst wo oder bei einer Demonstration und die kommen auf sie zu, dass sie zum Beispiel nie sagen, 200 gewerkschaftlich organisierte Arbeiter kamen auf uns zu und wollten uns von den Werktoren abhalten. Nein, sie sagen, die rote Flut näherte sich uns. Der Schlamm, der Schleim stand uns bis zur Unterlippe und dann wird geschossen. Und wenn geschossen wird, spritzen die natürlich alle weg. Ein paar bleiben liegen auf dem Platz als Beweis der eigenen Aktion, aber sie sieht, dass der Platz sich leert. Und er wird quittiert mit eruptivem Gelächter. Auch oft in Weltkriegssituationen. Jünger beschreibt das in der Kampf als Erlebnis. Die lachen nicht einfach, sondern erst lacht sie. In dem Moment, wo die weg sind, bricht das aus ihnen heraus als Überlebensgelächter und als Freudenakt. Das ist leerer Platz. Blutiger Brei ist dichter dran. Der nächste Schritt sozusagen, in der Befriedigung noch höher, denn man hat den Gegner direkt vor sich, oft im Ruhrgebiet unbewaffnete Leute, viele waren auch bewaffnet, die, was die bürgerliche Geschichtsschreibung im Westen, wie weit es in der DDR war, weiß ich nicht, immer unterschlagen hat, ich glaube auch da, es gab tatsächlich bei der Abwehr des Kaputsches 1920 im März ungefähr 50.000 bewaffnete Ruhrarbeiter. Ne? Wie sowas wie die, ne? Die nannten sich nicht Rote Armee, aber die fingen an, das Leben zu organisieren auf einer Ebene von Räten. Von Räten und wollten Republik und das wurde eben von den Freikorps niedergeschlagen. Von der SPD-Regierung angeheuert und für die, die das historisch nicht wissen. Nun war das leider der Fall. Die Armee hätte nicht gereicht. Die Deutschen durften keine Armee haben mit mehr als 100.000 Leuten aufgrund des Versailler Vertrages. Deswegen haben sie die Freikorps angeheuert und diese Postweltkriegssoldaten auf die Arbeiter losgelassen und auf die Räterepublik. Blutiger Brei ist, was Breivik hier auch macht. Bei Breivik, dieses niedergeschossene Mädchen, das reicht nicht. Er geht hin und schießt nochmal aus 20 cm, damit der Kopf wirklich auseinanderfliegt und er dieses Anblick hat, des blutigen Breis. Das habe ich versucht zu beschreiben. Das ist ein Vorgang, das eigene Innere, das in einer Angstsituation bei den Leuten undifferenziert aus nichts anderem zu bestehen scheint, aus einem Gemisch von Blut und Scheiße. Dass sie das außen herstellen, dass sie es in Opfern herstellen. Und es gibt also in hunderten Biografien, meiner, die ich durchgeguckt habe, gibt es immer so eine Szene als zentralen Moment der Befriedigung der Soldaten. Auch wenn sie das meistens den Roten zuschreiben. Ja, sie beschreiben immer, wie eigene Leute von den Arbeitern kastriert worden sind und beschreiben die Kastrationswunde und das Blutschrie und so weiter. Und man merkt aber, affektiv sind sie genau mit diesem Zustand, mit der Tötung. Sie benennen, Schuld geben sie anderen, aber es ist ihr freudiges Erleben. Und der Blackout ist die höchste Stufe sozusagen, den besonders Jünger gerne beschreibt, dass man in einer Auseinandersetzung mit einem Gleichberechtigten, das gibt es im Krieg, im Bürgerkrieg gibt es das nicht. Die Arbeiter, das Proletariat sind nie gleichberechtigt. Das sind die unten, die die Hierarchien verletzen. Die wollen nach oben, die stellen die Natur auf den Kopf. So heißt es ganz direkt. Auch die erotischen Frauen stellen die Natur auf den Kopf. Die jüdischen Frauen, die mit ihrer Erotik die aufrechten Männer vergiften, konkret gesprochen mit Syphilis anstecken, das ist alles verkehrte Natur. Das ist, die machen, dass die Flüsse bergauf fließen. Ne? So wird das direkt formuliert. Aber im Krieg kann es den gleichwertigen Gegner geben. Jünger regt sich wahnsinnig drüber auf, wenn irgendein britischer Offizier, mit dem er sich gegenübersteht im Graben, dass der sich einfach ergibt und auf den Kampf verzichtet und er sagt, er benimmt sich wie ein Bäckerlehrling, ne? Während er wollte die aristokratische Auseinandersetzung, wie ein mittelalterlicher Schwertkampf oder so, ne? Dass die sich alle im Nebel hauen sich gegenseitig das Bajonett in den Leib oder sowas ähnliches, einer überlebt, dann vielleicht auch keiner. Der überlebt, steigt, wird im kanadischen Sinne der Held. Der Überlebende höher, unverletzlicher. Je öfter das hinter sich hat, je öfter. Gut, jetzt habe ich auch ungefähr die halbe Stunde rum und wollte aber gleich auf diese Sachen kommen, damit ich das nicht nachher entwickeln muss, dass man gleich so eine Art Hintergrund hat, was ist so ein Tier der Körper und was haben die Leute, die wir heute kennen, hier um uns herum zum Beispiel, was hat Pegida oder etc. mit denen zu tun. Wir haben es ja noch nicht so weit, dass die mit Bajonetten auf uns losgehen. Aber die Rede ist schon da. Mach's da. Okay, danke erstmal.